Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen von hier vorne an euch alle. Es ist total schön, euch zu sehen und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich total, dass ich heute predigen darf. Denn ich habe jetzt ein Wort mitgebracht heute früh für uns, für diesen Gottesdienst, das mir ehrlich gesagt seit 2 Wochen jetzt schon auf dem Herzen brennt. Und gerade bei Olafs Einführung habe ich gedacht, eigentlich wäre es auch total schön gewesen, über die Ewigkeit zu reden und über das zu reden, was Jesus für uns getan hat, sodass wir heute auch Ewigkeitssonntag eigentlich ja feiern können. Aber Gott hat mir tatsächlich dieses andere Wort mitgegeben, das ich heute mit euch teilen möchte. Und ja, ich hoffe und bete einfach, dass es den einen oder anderen wirklich berührt, weil mich dieses Wort seit 2 Wochen überhaupt nicht losgelassen hat. Diejenigen von euch, die, guten Morgen, die vor 2 Wochen auch im Gottesdienst waren, die wissen, dass ich da auch schon predigen durfte und dass ich da über Genesis 12 gesprochen habe, über 1. Mose Kapitel 12, wie Gott auf diese mächtige Art und Weise in Abrahams Leben getreten ist und ihn herausgeholt hat aus seinem alten Leben, ihn hineingebracht hat in etwas Neues und diese riesige Verheißung über seinem Leben, Dankeschön, ausgesprochen hat. Und ich habe eigentlich darüber gesprochen oder wir haben darüber nachgedacht, was es heißt und was passiert, wenn Gott spricht, wenn der Schöpfer des Universums redet und wenn er zu uns in diese enge Beziehung tritt und sein Wort in unser Leben kommt und einfach alles verändert, einfach weil er Gott ist. Und ich muss ehrlich sagen, als ich nach dem Gottesdienst dann nach Hause gefahren bin, da war ich total glücklich, weil Gott mich total berührt hat, auch nochmal durch das Wort irgendwie und ich hoffe, euch ging es auch so. Aber ehrlich gesagt dachte ich auf dem Rückweg, okay, wir haben uns jetzt so viel mit Abraham beschäftigt. Davor war ja auch noch die Gebetswoche zum Thema Abraham und dann noch diese intensive Predigt, diese Gottesdienstzeit, die wir zusammen hatten. Und ich dachte, okay, Abraham haben wir jetzt ganz schön gut abgegrast. Check. Das reicht erstmal für die nächsten Wochen oder Monate, wenn Gott es dann irgendwann wieder so hervorholt, das Thema. Aber ehrlich, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, und als ich dann meinen ersten Kaffee in der Hand hatte, ohne meinen ersten Kaffee geht gar nichts. Also ich habe mit meinem ersten Kaffee am Frühstückstisch gesessen und habe in der Bibel geblättert. Und Gott hat mich wieder zu Genesis 12 gebracht. Und ich habe es nochmal gelesen und wieder hat Gott so intensiv zu mir gesprochen. Und ich habe wieder gemerkt, da steckt so viel drin, was Gott uns durch Abraham zeigen und beibringen will. Und eigentlich könnte ich jetzt wahrscheinlich noch 20 Predigten über diesen Bereich irgendwie halten, über dieses Erlebnis und wir wären noch nicht durch. Aber ich habe einen Gedanken halt irgendwie einfach mitgebracht, der mich nicht losgelassen hat. Und den möchte ich heute mit euch teilen. Falls ihr die Predigt vor 2 Wochen nicht gehört habt, weil ihr nicht da sein konntet oder so, hört sie euch gerne nochmal im Internet an, weil es baut auch schon ein bisschen irgendwie aufeinander auf. Als ich mich dann unter der Woche, also jetzt die vergangene Woche auf heute vorbereitet habe, auf die Predigt vorbereitet habe und nochmal tiefer ins Thema eingestiegen bin, habe ich ganz viel nochmal in der Bibel gelesen und gestöbert, was ich da über Abraham noch finden kann. Und wisst ihr, das ist vielleicht jetzt nicht die ultimative Erkenntnis, aber wir sind tatsächlich nicht die Ersten in der Geschichte des Glaubens, die sich mit Abraham beschäftigen, die Abraham irgendwie immer wieder hervorholen, weil Gott einfach dadurch so sehr spricht. Egal, wo wir in der Bibel lesen, immer wieder finden wir, dass das jüdische Volk sich immer wieder mit diesem Glaubensvater auseinandergesetzt hat, egal in welcher Situation das jüdische Volk war, egal in welcher Phase, egal in welcher Epoche, immer wieder sucht das jüdische Volk danach, was Gott da getan hat und wo man sich in dieser Segenslinie gerade befindet. Und so lesen wir in dem Psalmen, dass von Abraham gesungen wird, dass darüber gesungen wird, was Gott durch ihn getan hat und in Bewegung gesetzt hat. Wir lesen, dass die Propheten sich auf Abraham beziehen, dass Gott sich durch die Propheten auf Abraham bezieht und es wieder hervorholt. Und wir lesen, dass Gott sogar im Neuen Testament sich auf Abraham bezieht, dass Jesus über ihn spricht und auch die anderen, deren Schriften wir im Neuen Testament haben. Und so sitzt Generationen nach Abraham, ungefähr 2200 Jahre, nachdem Gott Abraham auf diese machtvolle Art und Weise begegnet ist, 2200 Jahre später sitzt ein jüdischer Mann an einem Tisch und schreibt einen Brief. Und dieser Mann, weil er ein jüdischer Mann ist, steht direkt in dieser Segenslinie, die Gott durch Abraham in die Welt gesetzt hat. Er ist ein Nachfahre, ein leiblicher Nachfahre und auch ein Glaubensnachfahre von Abraham, Isaak und Jakob. Aber tatsächlich hat sich etwas in seiner Zeit verändert. Denn das, was dieses Segens, was der Segen war und auch die Hoffnung war, die Gott durch Abraham geschenkt hat und was über so viele Generationen weitergegeben wurde, das ist in seiner Zeit keine ferne Zukunftshoffnung mehr. Es ist nichts mehr, was Gott irgendwann vielleicht mal erfüllen würde, wenn es dann soweit wäre. Sondern der Segen Gottes hat sich erfüllt. Der Segen Gottes ist Mensch geworden in seiner Zeit. Und das hat alles verändert. Dieser Mann, von dem ich euch gerade erzähle, der hat erkannt, wer Jesus Christus ist. Und er gibt sein Leben dafür, der seinen jüdischen Geschwistern und allen anderen Menschen zu erklären, wer Jesus ist, warum er gekommen ist und was er vollbracht hat. Den Namen dieses Mannes kennen wir leider nicht. Aber wir alle kennen seinen Brief, den er an diesem Tag geschrieben hat. Denn dieser Brief prägt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden unseren Glauben. Es geht um den Hebräerbrief. Und diejenigen von euch, die den Hebräerbrief vielleicht auch vor kurzem gerade noch mal gelesen haben, er ist im Neuen Testament zu finden, nur um das noch mal klarzustellen. Diejenigen von euch, die den Brief etwas kennen, die wissen, dass er sehr wertvoll ist aus ganz verschiedenen Gründen. Aber ab Kapitel 10, da gibt uns der Autor tatsächlich etwas, woran wir uns festhalten können, wenn wir durch diese Zeiten unseres Lebens gehen, die uns in die Knie zwingen wollen. Er gibt uns etwas für die Zeiten, durch die wir alle irgendwann gehen, woran wir uns festhalten können, was eine feste Grundlage ist. Und um uns das näher zu bringen, gibt er uns vor allem Glaubensvorbilder. Manche nennen diese Passage in Kapitel 11 sogar Hall of Faith, als Gegensatz zur Hall of Fame, also die Halle der großen Menschen des Glaubens. Und eines dieser Glaubensvorbilder ist Abraham, wie der Autor des Hebräerbriefes uns sagt. Und da habe ich diesen Vers gefunden, den ich heute mit euch teilen möchte. In Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben... Ich muss mal kurz in meine Bibel gucken. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er als Erbteil empfangen sollte. Von diesem Vers ausgehend möchte ich heute mit euch nachdenken über das Thema, wenn Gott ruft. Letztes Mal, wenn Gott spricht. Heute, wenn Gott ruft, wenn er dich ruft. Und ich habe wieder zwei Gedanken mitgebracht, die ich teilen möchte. Und zwar zuerst, wenn Gott ruft, dann kannst du auf seine Führung vertrauen. Und dann darauf aufbauend, wenn Gott ruft, dann entdecke mit ihm, wer du wirklich bist. Lass uns noch kurz beten. Vater, ich danke dir einfach so sehr für die Gemeinschaft, die wir heute früh hier haben dürfen, hier in deinem Haus. Es ist deine Gemeinde. Es ist der Ort, an dem dein Heiliger Geist wohnt, wenn wir hier zusammenkommen. Und ich bete, dass du wirkst, dass du unsere Herzen frei machst von allem, was uns belastet, von allem, was uns ablenken könnte. Und dass dein Heiliger Geist, deine Gegenwart den Raum hat zu wirken, der dir zusteht. Ich bete, Vater, dass du dieses Wort, das du mir gegeben hast, gebrauchst. Und dass du das tust, was nur du tun kannst, bei jedem Einzelnen von uns. Wirke, Vater, so wie du es willst und wie wir es brauchen, um dich mehr zu erkennen und dir näher zu kommen. Und mehr zu den Menschen zu werden, als die du uns geschaffen hast. In Jesu Namen. Amen. Fangen wir also an mit dem ersten Gedanken. Wenn Gott ruft, dann kannst du auf seine Führung vertrauen. Es gibt etwas, das mir persönlich sehr wichtig ist, wenn ich einen Menschen ganz neu kennenlerne. Und ich glaube, manche von euch, die haben das vielleicht auch schon mit der Zeit rausgefunden, weil viele von euch kenne ich jetzt schon seit einigen Wochen, wenn nicht gar Monaten. Wenn ich einen Menschen ganz neu kennenlerne, dann möchte ich nicht nur hören, was ihn gerade irgendwie beschäftigt. Ich möchte ihn nicht nur kennenlernen, wie er jetzt gerade ist, auf dem Höhepunkt seiner Karriere oder seiner familiären Beziehungen oder an diesem Punkt des Lebensweges, der ihn irgendwie schon sehr weise gemacht hat oder so. Ich möchte nicht nur von seinen Leistungen hören, sondern wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann möchte ich eigentlich gern seine ganze Geschichte hören, wenn der Mensch es teilen will. Ich möchte von dem Weg hören, den er schon zurücklegen musste und in den Gott irgendwann reingebrochen ist, denn das ist bei den meisten von uns der Fall. Ich möchte von den Dingen und den Erlebnissen hören, die diesen Menschen geprägt haben, sogar bevor er Gott kennengelernt hat. Denn wir alle haben unsere Geschichte. Und darüber hatte ich auch bei meiner allerersten Predigt im August hier gesprochen. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran. Wir alle haben unseren Weg, der uns hierher gebracht hat. Die meisten von uns kennen Abraham nur als das Glaubensvorbild, als dass er in die Geschichte eingegangen ist und als dass er auch im Hebräerbrief geschildert wird. Aber habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie Abraham überhaupt dahin gekommen ist? Denn er war 75 Jahre alt, als Gott ihm da begegnet ist. Das heißt, er muss eine Geschichte davor gehabt haben, eine relativ lange sogar. Was für ein Mensch war er denn davor? Was für ein Leben hatte er? Wer ist Abraham überhaupt, wenn wir das so fragen wollen? Wenn wir diese Frage stellen, dann gibt uns die Bibel tatsächlich eine sehr ehrliche Antwort. Es gibt nichts Besonderes zu erzählen. Wenn wir in Genesis 12 gucken, dann sehen wir, dass davor nur eigentlich ein paar Sätze über Abraham stehen. Er wird irgendwie eingeführt durch diesen Stammbaum in Genesis 11. Aber es wird nicht viel über ihn gesagt. Und das heißt, es gab nichts Besonderes. Abraham ist in keiner Weise irgendwie aus der Menge hervorgestochen. Er war einfach nur ein normaler Mensch. Abraham war ein normaler Mensch mit Höhen und Tiefen auf seinem Lebensweg. Aber etwas sagt uns die Bibel über ihn. Sie sagt uns, dass er ein Mensch war, der mit Leid und Trauer vertraut war. Ein Mensch, der unerfüllte Hoffnung erlebt hat und gebrochene Sehnsüchte. Wir lesen beispielsweise, dass Abraham sehr früh seinen jüngsten Bruder Haran verloren hat. Wir wissen nicht, woran Haran gestorben ist, aber es war ein enger Familienverband. Und das heißt, es muss Abraham irgendwie gebrochen haben. Wir lesen das auch daran, dass er sich fortan um dessen Sohn Lot kümmert. Wir lesen aber auch, dass Abraham seine Ehefrau Sarah sehr geliebt hat. Und dass diese Frau aber leider keine Kinder bekommen konnte. Und einige von uns erleben das auch heutzutage noch, dass man eigentlich Kinder haben möchte, es aber nicht geht. Und genauso wird es auch bei Abraham und Sarah gewesen sein, denn sie hatten diese gebrochene Hoffnung. Aber damals war es noch was ganz anderes, denn damals gab es kein Sozialwesen, es gab keine Rentenversicherung. Kinder waren die Altersvorsorge sozusagen der Eltern. So wie die Eltern die Kinder großgezogen und sie versorgt haben, so war es ab einem bestimmten Zeitpunkt so, dass die Kinder für die Eltern gesorgt haben, wenn die nicht mehr arbeiten konnten. Menschen waren darauf angewiesen, dass sie Kinder hatten. Die Bibel sagt uns also, dass Abraham durchaus Schicksalsschläge erfahren hat, genauso wie wir. Aber wenn man sich das alles vor Augen führt, dann könnte man sich schon die Frage stellen, warum gerade er? Denn wenn er nur ein normaler Mensch ist, warum wählt Gott gerade ihn dann aus, der leibliche Vater des jüdischen Volkes zu sein und dann auch noch der Glaubensvater für alle, die Jesus nachfolgen bis heute? Was macht ihn so besonders? Denn durch Filme und Biografien und einige Bücher wird uns doch heute vermittelt, du musst etwas Besonderes sein, um irgendwie hervorzustechen. Du musst irgendwas mitbringen, es muss dich irgendwas ausmachen, damit du eine besondere Rolle spielen kannst. Aber die Bibel sagt dazu tatsächlich etwas ganz anderes. Denn die Bibel sagt, dass Gott hinter all das schaut, was das menschliche Auge sieht. Wir beurteilen mit den Augen. Wir beurteilen das, was wir sehen und was wir fühlen, wenn wir jemanden sehen. Aber Gott sieht dahinter. Er sieht hinter die Fassade, er sieht hinter das Resümee, das ich mitbringen könnte. Er sieht hinter einen scheinbar perfekten Lebensweg oder wie auch immer. Gott sieht tief in dein Herz. Er sieht deine Gedanken, er sieht dein Wesen, er sieht das, was dich ausmacht, er sieht dich. Nicht das Äußere, nicht deine Leistung, er sieht dich. Und genau deshalb entscheidet er sich dazu, dich zu rufen. Genau das ist es, was Abraham in Hebräer 11 passiert oder in Genesis 12 und der Hebräerbrief schreibt darüber. Denn Gott ruft Abraham, einen ganz normalen Menschen, heraus aus einem ganz normalen Leben. Aber an dieser Stelle müssen wir uns eins klar machen. Denn wenn Gott jemanden ruft, dann ist das nicht so, als wenn ich dich rufen würde, als wenn ich jetzt hier in die Menge rufe und jemanden herausrufe. Wenn Gott ruft, dann ist das nicht einfach nur der Aufbau eines Kontaktes. Es ist nicht einfach nur, wie menschliche Beziehungsaufnahme irgendwie ist. Wenn Gott ruft, dann ist das nicht planlos, nicht spontan, nicht nur für den Moment. Das ist nicht eine Entscheidung irgendwie, weil er sich gerade danach fühlt. Denn wir müssen uns klar machen, wer hier ruft. Und darüber habe ich vor 2 Wochen schon, glaube ich, etwas intensiver gesprochen. Es ist der Schöpfer des Universums, von allem, was ist, der mit seiner Stimme diese Schöpfung ins Leben gerufen hat. Dieser Gott ruft dich. Wenn Gott ruft, das lesen wir in der Bibel immer wieder, dann gehorcht die Schöpfung. Wenn Gott ruft, dann jubelt die Schöpfung. Wenn Gott ruft, dann muss jeder Feind fliehen. Aber tatsächlich, wenn wir in der Bibel nachlesen, dann ist auch das nicht alles. Denn wenn Gott jemanden ruft, dann schwingt darin auch immer eine Berufung mit. Wenn Gott dich ruft, dann ruft er dich hinein in eine Bestimmung, die er für dich vorgesehen hat. Er ruft dich hinein in etwas, von dem er schon längst weiß, dass es auf dich wartet, weil er es für dich allein bereithält. Wenn Gott ruft, dann tut er das mit einer ganz bestimmten Intention. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dich so gerufen hat wie Abraham? Und ich sage das nochmal, genauso wie vor 2 Wochen. Wenn Gott dich ruft, mit dir eine Beziehung aufbaut, dann muss das nicht so aussehen wie hier in Genesis 12 oder Hebräer 11, Vers 8. Denn Gott kennt dich in- und auswendig. Er weiß, wie er zu dir reden muss, wie er dich rufen muss, damit du es hörst und damit ihr eure eigene Beziehung aufbauen könnt. Wie hat Gott dich schon mal gerufen? In was für einer Situation war das? Wo hat er dich schon mal herausgerufen aus etwas Altem hinein in etwas Neues? Wo hat er dich hineingerufen in eine Berufung und dir klargemacht, dass du einzigartig bist und dass er dich will? Ich möchte euch kurz von einem Moment in meinem Leben erzählen. Mal gucken, wie kurz ich mich fassen kann. Aber ein Moment, wo ich Gottes Ruf so klar gehört habe, wie im Grunde nie zuvor. Als ich vor 2 Wochen darüber gesprochen habe, was passiert, wenn Gott spricht, da habe ich schon davon erzählt, wie Gott das erste Mal in meinem Leben klar gesprochen hat und es alles verändert hat und ich ihm mein Leben gegeben habe. Damals, 2012, damals ist noch nicht so lange her, aber 2012 in Israel. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es euch überrascht, aber nachdem ich Gott mein Leben gegeben habe, war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen für mich. Denn an dem Tag wusste ich, eigentlich habe ich auch schon die Berufung Gottes gehört, denn ich wusste, mein Vater war dabei, der ist ja heute hier, und er war damals dabei an dem Tag, als ich Gott mein Leben gegeben habe. Und ich habe mit meinem Vater an dem Tag sogar noch gesprochen, ich glaube, ich will Theologie studieren. Ich glaube, ich will hauptamtlich in den Dienst gehen und ich möchte keinen einzigen Tag mehr ohne Jesus leben und deswegen will ich Theologie studieren, um das Menschen vermitteln zu können und dafür ganz leben zu können. Und als wir wieder zurück in Deutschland waren, dann, ich hatte schon einen Platz an der Uni in Göttingen schon bereit und hatte aber eben ein anderes Studienfach vorher ausgewählt und wollte dann oder habe dort angerufen, um zu fragen, ob ich auch Theologie studieren kann an der Uni. Und es ging. Ich wurde also dort eingeschrieben, ich bin dahin gezogen. 3 Wochen nach meiner Bekehrung ging das Studium los. Und ziemlich schnell habe ich eigentlich gemerkt, dass ich genau richtig bin. Ich habe gemerkt, es macht eine solche Freude, die Bibel zu studieren, einiges erklärt zu bekommen, tiefer in die Zeit reinzutauchen und zu lernen, wie ich das auch anderen erklären kann. Und ziemlich schnell habe ich auch gemerkt, dass ich die hebräische Sprache, also die Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, so sehr liebe. Ich habe das bald unterrichtet dann vor einige Jahre. Also irgendwie war ich am richtigen Ort. Aber irgendwie auch gar nicht. Denn diejenigen von euch, die sich vielleicht mit der universitären Theologie in Deutschland oder auch mit der landeskirchlichen Theologie an vielen Punkten auskennen, die wissen, dass es teilweise sehr liberal ist. Und mir wurde damals beigebracht, die Bibel ist gar nicht das Wort Gottes. Die Bibel ist einfach nur ein menschengemachtes Wort, das oft geändert wurde, das wegen politischen und sozialen Umständen irgendwie umgeschrieben wurde oder wie auch immer, um das nur mal kurz zu fassen. Und so ging ziemlich schnell ein geistlicher Kampf los. Meine Eltern haben das über Jahre mitbekommen und oft aushalten müssen, wie ich immer wieder überlegt habe, ist das der richtige Ort für mich? Muss ich irgendwo anders hin oder habe ich Gott doch nicht richtig gehört? Was habe ich damals gehört? Es war also ein ständiges Ringen und zwar 3 Jahre lang. 3 Jahre war ich an der Uni und habe immer wieder gekämpft zwischen dem, was mir beigebracht wurde und dem, was mein Herz mir sagt und was ich zwischendurch auch immer wieder mit Gott erlebt habe. 2013, also ein Jahr, nachdem ich mich bekehrt habe, war ich mit meinem Vater nochmal in Israel und wir haben uns taufen lassen. Und 2014, also nochmal ein Jahr später, war ich wieder dort, um ein Praktikum bei einem Pastorenehepaar zu machen. Und da gab es dann einen Tag, den ich niemals vergessen werde. Denn an diesem Tag habe ich mit einigen Glaubensschwestern draußen auf einem Balkon gesessen und diese Glaubensschwestern haben angefangen, in Sprachen zu beten. Eigentlich gar nicht für mich, sie haben für Israel gebetet. Und trotzdem war die Gegenwart Gottes so greifbar, es war so spürbar, es hat sich einfach alles verändert und Gott hat mich gerufen. Wieder war es nichts Akustisches, was ich da gehört habe, aber es war so klar und ich wusste mit einem Mal, ich muss von dort weg. Ich muss all das hinter mir lassen, wenn ich wirklich in die Berufung reinkommen will, deren Anfang ich schon gefühlt habe. Wenn ich wirklich mehr in das Leben reinfinden will, das Gott für mich bereithält. Denn immer wieder habe ich so viel mit Gott erlebt, aber halt nie dauerhaft. Ich konnte mein altes Leben nie ganz hinter mir lassen. Und an diesem Tag, in dieser 1 Sekunde, wusste ich, ich muss gehen. Es ist nicht immer ein Ort, von dem man weg muss. Manchmal ist es einfach eine alte Phase, die man hinter sich lassen muss. Manchmal ist es eine Einstellung, die man hinter sich lassen muss, eine Verletzung, die man hinter sich lassen muss und aus der Gott einen rausruft. Bei mir war es ein Rundumschlag. Und Gott hat mir an diesem Tag einen Vers aus der Bibel gegeben. Ihr alle werdet es sicherlich kennen, die Begebenheit in Matthäus, wo die Jünger im Sturm auf dem Wasser sind im Boot. Und Jesus kommt im Sturm in der Nacht auf sie zu und die Jünger haben erst Angst, weil es so ungewohnt ist, was sie da sehen und sie wissen nicht, wie sie das einordnen sollen. Und Jesus ruft ihnen zu, habt keine Angst, ich bin es, wirklich. Und Petrus sagt zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und dieser Vers hat mich seitdem begleitet, jeden Tag meines Lebens eigentlich. Denn es war ein Schritt für mich hinaus auf das Wasser. Denn ich kam dann nach Hause aus Israel und habe meinen Eltern erzählt, ich muss dort weg. Aber wenn ihr vielleicht auch schon mal eine solche Erfahrung gemacht habt, es ist manchmal nicht leicht, das Alte hinter sich zu lassen. Es ist nicht leicht, das, was man kennt, hinter sich zu lassen. Die Leute, die man kennt oder auch die Einstellung, die so gewohnt war. Der Lebenswandel, der einen so im Griff hat. Das, was irgendwie auch Sicherheit gegeben hat. Es ist manchmal nicht leicht. Und ich hatte damals keine Ahnung, was kommen würde. Relativ schnell, innerhalb von einem halben Jahr, hat Gott mir dann den neuen Ort gezeigt und ich bin nach Marburg gezogen, um dort dann weiter zu studieren, an einer anderen Einrichtung. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich kannte die Stadt nicht, ich kannte die Leute nicht. Ich wusste nicht, was mich dort erwarten würde. Ich hatte keine Ahnung, zu welchen Leuten Gott mich bringen würde, damit ich gesegnet werde und ich zum Segen werden kann. Ich hatte keine Ahnung, durch welche Lebensschule er mich gehen lassen würde. Erst all das weiß ich ja jetzt im Nachhinein, wenn ich Jahre später darauf zurückblicke. Ich wusste in dem Moment nur, ich muss gehen. Aber wisst ihr, wenn ich eins erlebt habe oder gelernt habe in diesen letzten Jahren mit Gott, dann ist es dies eines, dass es okay ist zu zögern. Dass es manchmal in Ordnung ist, seine Zeit zu brauchen. Dass es sogar in Ordnung ist, manchmal Angst zu haben. Denn in der Bibel lese ich überall, dass all die großen Glaubensmenschen genau dasselbe gefühlt haben und durchgemacht haben. Wir lesen ein paar Verse, aber das umfasst Jahre, die sie mit Gott unterwegs waren. Gott hat Geduld mit uns. Und sie haben immer wieder, gerade Abraham hat immer wieder erlebt, wie Gottes Treue ihn gehalten hat. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Es war der Glaube Abrahams, der ihn getragen hat und ihn dazu befähigt hat, zu gehen. Wenn wir heute über Glauben nachdenken, gerade hier in diesem westlichen Kulturkreis, dann bringen wir eigentlich mit dem Glaubensbegriff ganz häufig die Frage nach der Existenz Gottes in Verbindung. Also die Frage, gibt es Gott überhaupt und kann ich das glauben? Tatsächlich ist das überhaupt nicht der Glaubensbegriff, der in der Bibel steht. Die Frage, ob es Gott gibt, wird in der Bibel einfach nicht gestellt. Das steht fest. Es ist ganz klar. Der Glaubensbegriff der Bibel ist ein Begriff des Vertrauens. Und das wäre auch eigentlich richtig übersetzt, so aus dem Griechischen und Hebräischen. Die Frage ist also nicht, glaubst du, ob es Gott gibt? Sondern die Frage ist, vertraust du Gott? Deswegen lesen wir auch an manchen Stellen, Abraham glaubte Gott. Er vertraute ihm. Vertraust du diesem Gott, der alles, was du siehst, ins Leben gerufen hat mit seiner Stimme? Vertraust du diesem Gott, der dich geschaffen hat und der dich hierher gebracht hat? Vertraust du ihm, wenn er ruft? Und ganz häufig braucht es das Vertrauen. Denn wisst ihr, als Jesus die Jünger am See rief, am See Genezareth, im Neuen Testament lesen wir das in den Evangelien, in dem Moment, als Jesus seine Jünger ruft und sie von normalen Fischern zu Menschenfischern machen möchte, da brauchte es Vertrauen für sie. Denn Jesus hat sie herausgerufen aus einer ganz gesicherten Existenz, aus einer beruflichen Karriere. Das waren wohlhabende Geschäftsmänner, die er gerufen hat. Es brauchte Vertrauen, herauszugehen aus ihren Familien, das hinter sich zu lassen, in dem Vertrauen, dass er einen Plan hat und dass er weiß, was er vorhat. Es brauchte Vertrauen, als Jesus Petrus aus dem Boot zu sich rief. Und mit seinem Vertrauen in die Stimme seines Herrn hat Petrus die Naturgesetze überwunden. Die blutflüssige Frau aus Lukas 8 brauchte Vertrauen, als Jesus sie gerufen hat. Diese Frau, die 10 Jahre lang eine solche Krankheit hatte, dass sie kultisch unrein war und damit am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen durfte. Diese Frau, die 10 Jahre lang am Rand der Gesellschaft, im Schatten der Gesellschaft gelebt und gewohnt hat, die es nicht mehr gewohnt war, überhaupt beachtet zu werden wegen etwas Positivem. Diese Frau wurde herausgerufen von Jesus aus der Menge, als er sagte, wer hat mich berührt? Und sie musste ihre Scham, ihre Angst überwinden. Das, was sie 10 Jahre lang geprägt hat, musste sie hinter sich lassen und aus der Menge heraustreten und dieser Stimme Jesu vertrauen, der Stimme dessen, der sie gerade geheilt hat. Als Jesus einige Zeit später vor einem offenen Grab stand, das 4 Tage lang verschlossen war, da mussten nicht nur die Schwestern von Lazarus auf Jesus vertrauen. Denn wisst ihr, als Jesus nach einem Gebet zum Vater mit lauter Stimme rief, Lazarus, komm heraus, da kam nicht nur neues Leben in Lazarus hinein, er fing nicht nur wieder an zu atmen, er lebte nicht nur wieder, sondern er hörte die Stimme Jesu und konnte gar nicht anders, als sich aufzurappeln, obwohl er noch mit diesen Leinentüchern eingebunden war, und der Stimme Jesu seines Herrn zu folgen und aus dem Grab herauszustolpern. Er hörte die Stimme Jesu. All diese Menschen, die wir jetzt gerade gehört haben, haben ihre ganz eigene und zum großen Teil sehr belastete Geschichte. Bis zu dem Moment, als Jesus sie rief, als Gott, der Mensch gewordene Gott, sie rief und alles verändert hat. Denn wisst ihr, wenn wir Gottes Ruf hören und wenn wir Ja dazu sagen, dann sagen wir auch Ja zu dem, was er für uns bereithält, zu einem Leben mit ihm. Und das heißt auch zu der Berufung, die er über unserem Leben ausgesprochen hat und die wir vermutlich alle noch nicht mal im Ansatz wirklich empfangen haben und ausleben. Wir sagen Ja und dabei dürfen wir mit ihm immer mehr entdecken, wer wir eigentlich sind. Und damit möchte ich gerne zu diesem zweiten Gedanken für heute weitergehen. Wenn Gott dich ruft, dann entdecke mit ihm, wer du bist. Wenn wir das Leben, das Gott für uns bereithält, in Fülle ausleben wollen, dann kommen wir an dieser einen Frage nicht vorbei. Und das ist die Frage, wer bin ich? Herausgenommen aus dieser Welt, herausgenommen aus meinen familiären Beziehungen, die mich geprägt haben, herausgenommen aus all den Erlebnissen, die mich geprägt haben, herausgenommen aus meinen Leistungen, meinen Stärken, meinem Äußeren, was mich irgendwie ausmacht, herausgenommen aus dem, was Menschen über mich denken. wer bin ich eigentlich? Nicht das, was die Leute sehen, sondern wirklich ich. Diese Frage müssen wir alle uns irgendwann stellen. Aber diese Frage kann euch kein Mensch beantworten, sondern die Antwort auf diese Frage findet ihr nur in eurer Beziehung mit Gott allein. Es gibt einen Nachfahren Abrahams, jemand, der in direkter Linie von ihm abstammt, der zu seiner Zeit auch den Ruf Gottes hört und der im selben Atemzug Gottes auch mit dieser Frage konfrontiert wird, wer bin ich? Dieser Mann, 1500 Jahre nach Abrahams Berufung, lebt auch in Israel. Und Gott ruft ihn in einer Zeit der größten Not seines Volkes. Denn in seiner Zeit, da ist der Segen Gottes in dem Bund irgendwie lebendig geworden. Und Gott hat diesen Raum, diesen Segensraum mit Israel geschaffen. Aber in der Zeit dieses Mannes, 1500 Jahre nach Abraham, beginnt das Volk von Gott abzufallen. Es fängt an, sich Menschen zuzuwenden, sich in menschlichen und politischen Beziehungen sicher zu fühlen und Götzen anzubeten. Und Gott ist nur noch einer von vielen. Und in dieser Zeit des gesellschaftlichen und politischen Chaos ruft Gott Jeremia. Ihr alle kennt ihn sicherlich. Und er beruft ihn mit diesen Worten. Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, da habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Was denkst du, wenn du diese Worte hörst? Vielleicht habt ihr sie schon öfter gehört, vielleicht ist aber auch das erste Mal oder das erste Mal seit langer Zeit, dass ihr diese Worte lest und hört. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, dann ist das für mich wie die größte Liebeserklärung, die ein Mensch nur bekommen kann und wie ein Mensch einfach nicht mit mir reden könnte. Jeremia bekommt hier von Gott selbst gesagt, nicht nur, dass er ihn gebildet hat, sondern auch, dass er ihn davor schon kannte. Und wisst ihr, das Wunderbare an diesen Worten ist, dass Gott das nicht nur an bestimmte Leute richtet. Er sagt das nicht nur an bestimmte, wie vielleicht auch unser menschlicher Verstand uns das manchmal einbläuen will. Es gibt nur besondere Menschen, es gibt nur besondere Menschen des Glaubens, die irgendwie gehypt werden und nur zu denen hat Gott so gesprochen. Sondern genau diese Worte richtet Gott an jeden Einzelnen von uns. Gott hat dich gemacht und er kannte dich lange davor. Gott hatte vor Anbeginn der Schöpfung einen Gedanken von dir. Er wusste, wie er dich haben wollte. Er wusste, wie er dich machen wollte, weil er eine Beziehung zu dir wollte, gerade zu dir. Und dann, als der richtige Moment gekommen war, da hat er diesen Gedanken, den er hatte, gebildet und geformt und hat einen Menschen daraus entstehen lassen im Leib deiner Mutter. Das ist vielleicht etwas, was manche Leute einfach hören müssen und was, glaube ich, auch nicht jeder gehört hat. Du bist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du hier sitzt. Es ist kein Zufall, dass du so bist, wie du bist, dass Gott dich so geschaffen hat mit deinen Begabungen und dem, was dich ausmacht. Gott kannte dich. Und er wollte dich. Und als dann dieser Moment gekommen war und Gott dich formte, da bildete er dich, wie wir hier lesen. Und das Wort, das wir hier im Hebräischen, also im Originaltext der Bibel lesen, das Gott selber hier verwendet, das hebräische Wort für bilden, ist ein Wort des Kunsthandwerks eigentlich. Das heißt, damit du verstehst, wie wir das irgendwie übertragen können und was Gott uns hier sagen will, möchte ich dich einladen, dir kurz deinen liebsten Handwerker vorzustellen. Ich meine jetzt nicht eine Person, sondern einen Beruf. Also stell dir vor, ich weiß nicht, was dein liebstes Kunsthandwerk ist, aber stell dir vor zum Beispiel wie ein Maler, der mit feinen Pinselstrichen ein Gemälde vollendet und diese Details einfügt und etwas Lebendiges daraus entstehen lässt, etwas, das einem den Atem raubt. Oder stell dir vor, wie jemand, ein Künstler, der ein Porträt zeichnet und der das Porträt so lebendig werden lässt, wie denjenigen, der daneben sitzt und der eigentlich gemalt wird. Oder stell dir vor, wenn du Musiker bist, wie ein Geigenbauer dieses wunderschöne und zarte Instrument mit seinen Händen formt und schleift und so gestaltet, damit diese wundervollen Klänge daraus hervorkommen können. Oder stell dir vor, wie ein Töpfer, der genau weiß, wozu er welches Gefäß erschafft und was er damit machen möchte, der entsprechend dieses Gefäß formt, mit Geduld und Zeit und Liebe zum Detail. Sorry. Die Frage, wer du bist, kann kein Mensch dir beantworten, sondern nur derjenige, der dich gemacht hat und der wusste, wie er dich machen will vor Anbeginn der Zeit. Ich möchte mit euch aber tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Denn wisst ihr, die Tatsache, dass Gott dich gemacht hat, spricht nicht nur über seine Liebe für dich, sondern sagt auch etwas aus über seine Liebe zu dieser Welt. Denn diese Welt braucht dich. Wir lesen in Jeremia nämlich auch, dass Gott ihn eingesetzt hat, dass er eine Berufung ausgesprochen hat über seinem Leben zusammen mit seiner Identität. Und das heißt, Gott hat jeden von uns auch für einen bestimmten Zweck gemacht, denn Gott hat vor Anbeginn der Zeit nicht nur uns gesehen, sondern er hat auch gesehen, wie diese Welt sein würde, wenn wir schließlich die Bühne dieser Welt betreten würden. Und entsprechend hat er dich gestaltet, entsprechend hat er dich mit etwas ausgestattet, mit einem ganz eigenen Charakter, mit eigenen Begabungen, mit einem eigenen Wesen, etwas, was so einmalig ist, dass es dich einfach braucht. Denn es gibt niemanden nochmal, der so ist wie du. Manche Dinge kann und will Gott nur durch dich tun. Manche Menschen kannst nur du ansprechen, weil nur du deine Geschichte hast. Manche Menschen kannst nur du erreichen, weil es dein Zeugnis, das Zeugnis deines Lebens nur einmal gibt. Manches will Gott nur durch dich machen und auf manche Art und Weise will Gott sein Reich nur durch dich bauen. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt klar machen müssen. Denn wenn wir Ja zu Gott sagen, wenn wir sagen, ja, ich will diesen Weg mit mir gehen und ich will nicht nur wissen, wer ich bin, sondern ich will auch meine Berufung kennen, die du in mich hineingelegt hast, dann ist das auch ein Ja, ja, Gott, wirke durch mich. Und so baut Gott sein Reich Stück für Stück. Und ich stelle mir das so vor, ich hatte vor meinem inneren Auge das Bild von so einer Mechanik, wo so Zahnräder eigentlich ineinander greifen müssten, aber alles steht still. Und sobald ein Mensch Ja sagt und seine Berufung lebt, und wenn es nur ein kurzer Moment ist, dann setzt dein Zahnrad etwas in Bewegung. Sobald du Ja sagst, wird im Geistlichen etwas in Bewegung gesetzt. Sobald du weiter in deine Berufung reinwächst, dreht sich das und es setzt was anderes in Bewegung. Und wieder setzt sich was in Bewegung und wieder setzt sich was in Bewegung. Das ist was, was man von außen vielleicht nicht unbedingt gleich sieht, aber es passiert etwas. Das wissen wir durch das Wort Gottes. Genau das sagen uns eigentlich die Zeugnisse von Jeremia und auch von Abraham, unserem Glaubensvater. Wir lesen aber auch sehr klar in der Bibel, dass es für die beiden und für alle anderen nicht immer leicht war, diesen Weg mit Gott zu gehen und ihre Berufung auszuleben, ihrer Berufung zu folgen. Aber wir lesen immer wieder, dass sie beide immer wieder die Treue Gottes erlebt haben, wie er sie getragen hat und wie er sie Stück für Stück weitertragen konnte. Sie sind Schritt um Schritt weitergegangen mit Gott. Schritt für Schritt hat er sie weiter in ihre Berufung reingeführt und diese Welt durch sie verändert. Sie waren vorher nur einer von vielen, nur ein ganz normaler Mensch. Aber dadurch, dass Gott gerufen hat und dass sie gefolgt sind, hat er sie zu denen gemacht, als die sie in die Geschichte eingegangen sind. Hat er aus ihnen das herausgeholt, was er in sie hineingelegt hatte, bevor er sie oder als er sie gemacht hat. Er hat sie zu den Menschen gemacht, die sie wirklich sind. Und dadurch hat er diese Welt für immer verändert. Und genau dazu lädt Gott auch uns ein. Durch Glauben oder Vertrauen war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Ich möchte euch ehrlich sagen, dass mir dieses Wort für heute aus mehreren Gründen auf dem Herzen lag. Denn zum einen hatte ich in meiner Vorbereitung einfach so sehr das Gefühl, dass hier einige Menschen sind, die unbedingt hören müssen, wie wertvoll sie sind und die neu eingeladen werden müssen in diese enge Beziehung zu ihrem Schöpfer, dass sie neu in Beziehung zu ihm treten und sich von ihm sagen lassen, wer sie sind und wie sehr er sie liebt und wie wundervoll er sie gemacht hat und dass er sie gebrauchen will, dass sie einzigartig sind, auch für seinen Plan. Aber tatsächlich habe ich in der Vorbereitung auch den Gedanken gehabt, dass wir hier eine recht besondere Gemeinde irgendwie sind. Denn alle hier sind hier, weil Gott sie gerufen hat. Einige von euch hat Gott vor Jahrzehnten oder Jahren hier an diesen Ort gerufen und ohne euch würden wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen bei euch, weil Gott euch gerufen und berufen hat, diese Gemeinde zu bauen und maßgeblich mit zu prägen. Andere waren schon vorher an diesem Ort und in dieser Stadt und dann hat Gott sie aus ihrem alten Leben rausgerufen und ihr seid in diese Gemeinde gekommen und ihr seid dem Ruf Gottes gefolgt und seid jetzt hier. Und einige von euch hat Gott durch das Studium hierher gerufen oder durch eine Ausbildung oder durch Arbeit und vielleicht auch gerade erst relativ kurzfristig, so wie mich. Mein Umzug ist noch nicht mal richtig gelaufen und trotzdem habe ich Gottes Ruf vor Monaten gehört. Wir sind hier als Gemeinde von Leuten, die Gott gerufen hat. Deshalb sind wir hier. Und deshalb möchte ich uns eigentlich alle einladen in eine Zeit des Entdeckens. Vielleicht passt es sogar sehr gut zu dieser Adventszeit. Aufgrund der Pandemiesituation haben wir sowieso manchmal mehr Zeit, weil man nicht ganz so viel machen darf wie sonst. Und wenn es jetzt früher dunkel wird und es alles ein bisschen festlicher wird, dann sitzt man noch mehr zu Hause und kann nachdenken. Aber ich möchte uns einladen in diese Zeit des Entdeckens, dass ihr neu rausfindet, wer Gott ist und wer ihr seid in ihm und mit ihm und durch ihm. Und was er euch sagen will, wo er euch hineinrufen will oder ob ihr vielleicht dem Ruf Gottes schon gefolgt seid, den er mal über eurem Leben ausgesprochen hat. Aber ich möchte uns auch gemeinsam einladen, dass wir neu entdecken, denn wir sind gerade in dieser Phase rauszufinden, wer wir sind und wer wir sein wollen als Kirche am Ostbahnhof hier an diesem Ort, wo Gott uns hingestellt und hingerufen hat. Wer wollen wir sein? Als wen hat Gott uns gerufen und hier zusammengestellt? Und was heißt das für uns? Denn wisst ihr, wenn Gott ruft, dann heißt es immer, dass er etwas richtig Großes vorbereitet hat. Lasst uns das dem also nachgehen, dem nachfühlen und dem ja mit Gott einfach ausleben, was er vorgesehen hat. Lasst uns noch kurz zusammen beten. Vater, ich danke dir so sehr für diese Zeit, die wir hier gemeinsam haben durften und jetzt gleich noch haben dürfen in der Anbetung. Ich danke dir, dass dein Wort einfach mächtig ist und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich bete, Herr, dass du bei jedem von uns Lügen fortnimmst, die der Feind über unserem Leben ausgesprochen hat, die vielleicht sogar gebrochene Menschen über unserem Leben ausgesprochen haben. Und ich bete, dass deine Wahrheit, wie du uns siehst, wie du uns gemacht hast und was du von uns siehst, warum du deinen Sohn gegeben hast für uns, dein Leben gegeben hast für uns, um uns für immer bei dir zu haben, dass du diese Wahrheit tief in unser Herz eindringen lässt, dass du unsere Gedanken dadurch veränderst und prägst, den Blick auf uns selbst, den Blick auf andere, den Blick auf diesen Ort. Lass deine Wahrheit den Grund sein, auf dem wir gehen, auf dem wir leben, auf dem wir agieren. Und Herr, ich bete, dass du die Berufung, die du in jeden von uns hineingelegt hast, hervorholst. Wie einen tief vergrabenen Schatz, der bei manchen von uns vielleicht wirklich noch tief vergraben ist. Und dass wir das mit dir entdecken dürfen. Wie wertvoll das ist, wie unverzichtbar das ist, was du in uns hineingelegt hast. Ich bete, Herr, sprich zu jedem von uns in dieser Zeit und sprich zu uns als Gemeinde. Denn wegen dir sind wir hier. Und wir wollen nichts anderes als deinen Willen leben und tun und verbreiten. Wir wollen dein Reich bauen, denn du bist unser König, du bist unser Schöpfer und du bist der Herr. In Jesu Namen. Amen.